Schön, dass du hier dabei bist beim Golden Grace Podcast. Ich bin die Romina Hus. Ich bin die Leiterin und Gründerin von Golden Grace. Und den Podcast hier gibt es aus einem einfachen Grund. Wir möchten Gott hier Raum geben. Wir möchten dem Heiligen Geist hier Raum geben und den Heiligen Geist sprechen lassen. Stell dich einfach darauf ein, dass es sehr frei ist, weil wir ja wirklich möchten, dass dieser Podcast dich bewegt, dich berührt im Herzen und wirklich auch Ketten sprengt. Ketten von Mammon, Ketten von Babylon. Das ist unser Wunsch für diesen Podcast. Okay, wir fangen direkt an mit Babylon. Wofür steht denn eigentlich Babylon? Babylon ist ein Begriff, den wir aus der Bibel kennen, der mittlerweile aber, ja, ich würde sagen, an Bedeutung verloren hat. Viele Menschen können sich gar nicht mehr richtig erklären, wie weit Babylon noch mit uns in Verbindung steht. Babylon war damals ein Reich, kennen wir aus der Bibel, Turmbau zu Babel. Was hat es mit uns heute noch zu tun? Das ist doch schon so lange her. Jetzt zum Beginn von dem Podcast, weil es ja in dieser Folge auch um Babylon gehen soll, möchte ich wirklich nochmal auf diesen Zeitstrahl eingehen. Weil Babylon ist ein roter Faden, der sich wirklich durch alle Weltreiche zieht. Wir gehen mal zurück ins Jahr 600 bis 500 vor Christus. Das war die Hochzeit von Babylon. Und auch die Bibelstelle, die wir kennen, 1. Mose 11, vor allem 1. Mose 11, 4, ich lese mal vor, auf, sagten sie, wir wollen eine Stadt errichten mit einem Turm, der bis in den Himmel reicht, ein Denkmal unserer Erhabenheit. Es wird verhindern, dass wir uns über die ganze Welt zerstreuen. Also das war wirklich die Hochzeit von Babylon unter Nebukadnezar. Das ist diese Stelle, die wir kennen. Und dann geht's aber weiter. Babylon ist ja bekannt als die Stadt, in der Gott letztendlich die Sprachen über die Menschen gebracht hat. Durch die verschiedenen Sprachen hat Gott ja dann die Menschen zerstreut in alle Gegenden, in alle Länder der Welt letztendlich. Genau diese Verwirrung, diese sprachliche Verwirrung ist das, wofür Babylon steht. Da kommen wir später auch nochmal drauf. Aber das nur nochmal zu dem Turmbau. Also Gott hat es dann unterbunden, er hat den Turm zerstört und die Sprachen geschickt, dass die Menschen verwirrt waren, sich nicht mehr verständigen konnten und dann dieses Reich auch ein Stück weit zerbröselt ist. Aber die Mentalität, der Geist von Babylon war ja immer noch da. Wir gehen mal weiter in die Geschichte, einfach nur, dass wir das mal kurz durchgesprochen haben, welche Reiche danach kamen. Also danach kam das Medo-Persische Reich, circa 500 vor Christus bis 400 vor Christus. Und dann kam das Griechische Reich, circa 400 vor Christus bis 200 vor Christus. Und dann letztendlich kam das Römische Reich, circa 200 vor Christus bis ungefähr 500 nach Christus. Und alle Reiche wurden bis zum Römischen Reich von dem Reich, das danach kam, erobert. Also Babylon von den Persern, Medo-Persien von den Griechen, das Griechische Reich von den Römern. Und dann gab es das Römische Reich. Und das Römische Reich hat wirklich sehr lange angehalten. Es war auch sehr groß. Und nach dem Römischen Reich gab es dann das Heilige Römische Reich Deutsche Nation, 962 bis 1806. Und dann gab es das Dritte Römische Reich, also das Dritte Reich, 1933 bis 1945. Und dann gab es die EU. Und auch die EU baut auf römischen Verträgen auf. Das kann man auch mal recherchieren. Die wurden in Rom unterzeichnet 1957. Also auch die EU baut auf römischen Verträgen auf. Das heißt, das Römische Reich ist in dem Sinne so noch gar nicht zu einem Ende gekommen, sondern hat nur verschiedene Formen angenommen. Aber jetzt natürlich die Frage, was haben denn diese ganzen Weltreiche gemeinsam? Ich habe ja vorhin gesagt, der babylonische Geist, der zieht sich wie ein roter Faden durch alle Reiche. Aber warum ist das so? Nur weil die Reiche groß waren? Nein. Weil die Reiche viel Macht hatten und viel Vermögen? Nein, auch nicht. Es ist vielmehr die Einstellung, die Mentalität innerhalb dieses Reiches. Woran haben die Menschen geglaubt? Was waren deren Götzen? Und was haben sie auch vom Volk erwartet? Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, Babylon steht für Verwirrung. Also das ist wirklich was, was man sich merken kann. Babylon ist gleich Verwirrung. Ein Geist von Verwirrung. Wie die Sprachen, die dann über die Menschen kamen, eine Verwirrung auf sprachlicher Ebene, gibt es diese Verwirrung heute noch auf geistlicher Ebene. Und diese Verwirrung wird durch vier Schritte in dem Reich etabliert. Und das ist noch heute so. Wenn wir diese Schritte jetzt mal durchsprechen, merkt ihr, dass es heute immer noch so ist wie damals, 600 vor Christus, als sie den Turm zu Babel gebaut haben. Gleiche Mentalität, gleicher Geist. Der erste Schritt ist die Selbsterbauung. Das sehen wir in 1. Mose 11, 4. Auf, sagten sie, wir wollen eine Stadt errichten mit einem Turm, der bis in den Himmel reicht. Ein Denkmal unserer Erhabenheit. Es wird verhindern, dass wir uns über die ganze Welt zerstreuen. Das ist der erste Punkt. Selbsterbauung. Sie wollen sich selbst was errichten, ihre Erhabenheit darstellen, etwas mit ihren eigenen Händen erschaffen, was zeigt, wie groß sie sind. Das ist eine Selbsterbauung. Der zweite Schritt ist dann Selbstgenuss. Wenn die Leute anfangen, eine eigene Definition von Gut und Böse zu verbreiten, dann ist das Fundament, das biblische Fundament nicht mehr da. Nicht mehr Gott steht im Mittelpunkt, sondern der Mensch steht im Mittelpunkt. Nicht mehr Gottes Wort steht im Mittelpunkt, sondern das, was die Menschen sagen, steht im Mittelpunkt. Und das, was sich gut anfühlt, das ist dann eben auch gut. Und was sich schlecht anfühlt, das ist eben schlecht. Ich bin das, was ich fühle. Ich muss auf mein Herz hören und so weiter. Also man merkt, es ist eine Verwirrung da. Fragst du den einen, der sagt, das eine ist gut. Fragst du den anderen, der sagt, das eine ist schlecht, das andere ist gut. Also komplette Verwirrung und ja Verblendung. Es gibt keinen Richtwert mehr, nichts, an dem man sich orientiert. Warum? Weil nicht mehr Gott in der Mitte steht, sondern der Mensch, Humanismus. Und das Ding ist, dass es ja grundsätzlich nicht schlecht ist, dass wir versuchen, dass es uns gut geht, dass wir Menschen uns versuchen, auch weiterzuentwickeln, dass wir versuchen, aus unseren Fehlern zu lernen und so weiter. Das ist ja was grundsätzlich Gutes. Nur die Frage ist, in welche Richtung entwickeln wir uns weiter und bleibt die Bibel weiterhin unser Fundament? Das Grundgesetz beispielsweise ist auf biblischen Werten aufgebaut. Wer sagt, die Bibel ist heute nicht mehr relevant, das sagt letztendlich, dass das Grundgesetz nicht mehr relevant ist. Ja, also woher kommen denn die Werte des Grundgesetzes? Aus der Bibel. Sobald ein neues Gut und Böse definiert wird, ändert sich ja auch die Gesellschaft. Das heißt, die Regeln verändern sich, vielleicht sogar irgendwann die Gesetze. Und es kippt auch immer an einem Punkt, nämlich wenn die Freiheit eines Menschen eingeschränkt wird. Weil Gott selbst ist ein Gott, der uns freisetzt, der uns einen freien Willen gegeben hat. Er ist niemand, der uns versklavt und der uns dazu zwingt, ihn anzubeten, der uns dazu zwingt, ihn zu suchen. Sondern er gibt uns immer den Freiraum zu entscheiden, wie wir unser Leben führen wollen, ob mit ihm oder ohne ihn. Natürlich müssen wir dann mit den Konsequenzen leben, aber er ist ein Gott der Freiheit, der Freisetzung. Lest auch mal eine Stelle vor, nämlich Römer 13. Die Stelle wird oft auch als Beispiel dafür genommen, dass wir uns an alle Gesetze der Regierung halten sollen. Es stimmt grundsätzlich, aber auch die Regierung hat ihre Grenzen und das passt eben gut zu dieser neuen Definition von Gut und Böse und wo wir auch unsere Grenze ziehen dürfen. Ich lese mal vor. Römer 13, 1 geht's los. Gehorche der Regierung, unter der du lebst, denn sie ist von Gott eingesetzt. Alle Regierungen haben ihre Vollmacht von Gott. Wer sich also den Gesetzen des Landes widersetzt, der verweigert Gott selbst den Gehorsam und wird bestraft werden. Wer vorbildlich und gut handelt, braucht sich vor den Regierenden nicht zu fürchten. Denn nur die müssen sich fürchten, die Unrecht tun. Deshalb tu, was richtig ist, und du wirst sogar noch dafür gelobt werden. Die Regierung ist von Gott dazu eingesetzt, dich zu unterstützen. Wenn du jedoch Unrecht tust, ist seine Angst begründet, denn du wirst bestraft werden. Sie ist von Gott dazu eingesetzt, diejenigen in seinem Auftrag zu bestrafen, die Unrecht tun. Du sollst der Regierung also aus zwei Gründen gehorchen, damit du nicht bestraft wirst und damit du ein reines Gewissen behältst. Römer 13, 1-5. Und gerade dieser letzte Vers, der gibt uns wirklich einen Hinweis darauf, ganz klar, wo die Grenzen der Regierung stehen. Sobald unser Gewissen in Mitleidenschaft gezogen wird, wissen wir, die Regierung verlässt ihren gottgegebenen Wirkungsbereich. Und dann dürfen wir auch unsere Konsequenzen ziehen, was auch immer das für jeden Einzelnen bedeutet. Aber ich möchte euch das einfach mal greifbar machen, was die Bibel uns auch zeigt und was eben auch zu diesem neuen Gut und Böse, was eine Weltmacht dann oftmals etabliert, was ja unsere Reaktion darauf sein sollte, biblisch gesehen, dass wir nicht bei allem mitgehen sollen. Genau da zeigt uns Gott auch einen Weg, ne? Dass wir da auch wirklich sagen können, hey, das ist nicht mehr der Wirkungsbereich von der Regierung. Aber das geht es auch ein bisschen weit. Ich möchte einfach nur mal zeigen, was die Konsequenzen sind, wenn eine Macht ein neues Gut und Böse definiert. Am Ende muss irgendjemand seine Freiheit einbüßen. Und das ist eben ein Schritt dieser Verwirrung von Babylon, dieser Selbstgenuss. Das war der zweite Schritt. Der dritte Schritt, Selbstverherrlichung, sein wollen wie Gott. Wie passiert das? Das Wort Gottes wird lächerlich gemacht. Alles Spirituelle wird auch belächelt durch die Wissenschaft. Nur die Wissenschaft ist das, worauf wir uns stützen können. Nur das ist wirklich relevant. Und auch alle teuflischen Mächte werden verharmlost. Das größte Ziel vom Teufel ist es, dich abzulenken und zu verwirren durch Babylon, aber dich auch über ihn lustig zu machen, dass du ihn gar nicht ernst nimmst, dass du denkst, den gibt's gar nicht. Da gibt's eine Geschichte, die möchte ich da an der Stelle nochmal erzählen, die finde ich immer wieder gut. Diese Geschichte spielt in einem Garten. Ein schöner Garten und in der Mitte ist ein Zaun. Und ein Mann sitzt auf diesem Zaun. Auf der einen Seite des Zauns sieht der Mann den Himmel mit den Engeln, Gottes Gegenwart, wunderschön. Und auf der anderen Seite des Zauns ist die Hölle mit dem Teufel, den Dämonen und alles Böse. Der Mann sitzt auf dem Zaun, schaut in die eine Richtung, schaut in die andere Richtung. Er bleibt sitzen. Irgendwann geht der Himmel weg, ist nicht mehr zu sehen. Und auch die Hölle verschwindet, ist nicht mehr zu sehen. Und immer noch sitzt der Mann auf dem Zaun. Und auf einmal sieht der Mann, wie der Teufel zurückläuft. Er läuft auf ihn zu und spricht ihn an und sagt, ah, ich habe jemanden vergessen. Da bist du ja. Komm mit mir. Und der Mann sagt, Moment mal, ich habe mich für keine Seite entschieden. Weder für den Himmel und ganz sicher nicht für dich und für die Hölle. Und der Teufel sagt, der Zaun gehört mir. Und diese Geschichte finde ich so on point, weil das ist Babylon. Absolute Verwirrung, die Menschen glauben lassen, dass sie selbst über alles entscheiden können, Gott aus der Mitte nehmen. Es baut auch auf der Lüge der Schlange im Garten auf. Die Schlange in 1. Mose 3, 4 bis 5, die sagt, ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Und genau so zieht sich dieses Sein-Wollen wie Gott, aber unabhängig von Gott, durch Babylon, durch die Geschichte. Und der Teufel hält die Leute an diesem Punkt, dass sie selbst denken, sie könnten entscheiden über Gut und Böse. Sie könnten selbst entscheiden, was der Himmel ist, was die Hölle ist. Und am Ende holt sie der Teufel dann, weil er nämlich genau diesen Zaun selbst erbaut hat. Genau dieser Zaun steht auch für den Turm zu Babel in unserem Leben. Und der vierte und letzte Schritt der Verblendung von Babylon ist die Selbstanbetung. Und diese Selbstanbetung zeigt sich auch heute noch mit verschiedenen babylonischen Götzen. Anerkennung, Berühmtheit, Geltungsbedürfnis, Schönheit, Macht, Geld, Stolz, ewige Jugend, Persönlichkeitsentwicklung. All das sind diese babylonischen Götzen, die sich immer mehr etabliert haben, auch in unserer Welt. Weil für was brauchst du denn einen Gott, der dich versorgt, wenn du dich selbst versorgen kannst? Für was brauchst du einen Gott, der deine Gebete erhört, wenn du selbst der Herr deines Lebens bist? Und durch beispielsweise gesetzte Anziehung sowieso die Dinge anziehst, die du möchtest. Wofür brauchst du einen Gott, der dich erhebt und beruft, wenn du selbst die Bühne aussuchen kannst, auf die du gehst? Durch Social Media, durch Business, Persönlichkeitsentwicklung hat doch sowieso jeder eine andere Bühne, auf die er gehen kann. Für was brauchst du einen Gott, der heilt, wenn du dich nur auf die Wissenschaft verlässt? Für was brauchst du einen Gott, der deine Gebete beantwortet, wenn es eine künstliche Intelligenz gibt, die all deine Fragen virtuell beantwortet? Und genau an dem Punkt sind wir und genau das zieht sich durch die Geschichte und wir sehen, dass genau das auch heute noch relevant ist. Also das sind die vier Schritte: Selbsterbauung, Selbstgenuss, Selbstverherrlichung und Selbstanbetung. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie können wir denn weniger in dem babylonischen Einfluss und im babylonischen System leben und mehr in dem System, was Gott für uns möchte, in Gottes Versorgungssystem, in dem System von Saat und Ernte. Wir müssen uns einfach überlegen, dass wir halt trotzdem Menschen sind und wir leben in dieser Welt, wir leben in einer gefallenen Welt, das ist einfach Fakt. Wir können jetzt nicht sagen, ja, wir beamen uns jetzt in den Himmel und sind hier nicht mehr da. Wir leben hier, wir sind auf dieser Erde und solange Gott will, werden wir auf dieser Erde wandeln. Trotzdem sollte die geistliche Ebene für uns Christen immer wichtiger werden und sogar auch wichtiger sein als die materielle Ebene. Sogar in der Bibel heißt es, wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Wer sich auch viel damit beschäftigt, weiß, dass die geistige Welt real ist und auch Gebete viel Kraft haben. Wir unterschätzen oftmals die Kraft des Gebets in unserem Leben. Und wenn wir das wissen, dass auch die unsichtbare Welt relevant ist, wenn wir wissen, dass Gott der Versorger ist, wenn wir wissen, dass Gott uns auch in der Bibel so viele Finanzprinzipien, Versorgungsprinzipien an die Hand gegeben hat, dann ist es einfach unsere Aufgabe, darauf zu vertrauen. In 1. Hebräer 11 steht auch, was der Glaube ist. Hebräer 11, 1 bis 2. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Es geht noch weiter. Aufgrund dieses Glaubens hat Gott unseren Vorfahren in der Schrift seine Anerkennung ausgesprochen. Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstand und dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht. Also da sehen wir, dass es auf Glauben aufbaut, dass wir auf die geistige Welt unseren Fokus setzen sollten, auf das, was wir nicht sehen und dass das uns ein erfüllteres Leben verspricht, als wenn wir uns nur auf das konzentrieren, was wir sehen und berühren können. Das ist nicht alleine Gott. Ja, Gott hat es erschaffen, aber Gott ist so viel mehr und wir dürfen auch anfangen, Gott aus der Box zu holen, in die wir ihn irgendwann mal gepackt haben. Gott ist so viel mehr. Gott ist so mächtig und hat uns so viel zu geben, so viel zu zeigen. Und es ist so eine große und ja neue Erfahrung, wenn wir einfach auch in dieser geistlichen Welt leben. Wenn wir daran glauben, dass unsere Gebete Macht haben. Wenn wir daran glauben, dass jedes Lobpreislied Gottes Herz berührt. Dass wir daran glauben, dass er immer bei uns ist. Dass wir daran glauben, dass der Heilige Geist wie der Wind weht und dass wir es einfach niemals wirklich ganz fassen können, wie Gott ist. Das ist eine ganz neue Art zu leben, eine ganz andere Art zu leben. Und genau diesen Glauben können wir in unsere Finanzen mit reinbringen. Und da möchte ich auch nochmal euch ein paar Tipps geben oder Impulse, wie wir denn eigentlich damit umgehen können. Also raus aus diesem babylonischen System nach Zion in das himmlische Jerusalem, in die Versorgung Gottes. Und da gibt es ein Buch, und das kennen viele von euch wahrscheinlich, Der reichste Mann von Babylon. Das ist ein Erfolgsbuch. Das wurde das erste Mal geschrieben, 1926, von George S. Clason. Dieses Buch begeisterte schon Millionen Leser. Und es geht letztendlich um finanzielle Freiheit. Aber ist finanzielle Freiheit eigentlich was, was wir Christen verfolgen sollten? Ist es was Erstrebenswertes für uns? Ich sage eher, finanzieller Friede ist das, was wir erreichen sollten und nicht finanzielle Freiheit, weil Freiheit haben wir sowieso schon in Christus. Und diesen Frieden auch bei unseren Finanzen zu erleben, das ist das, was Gott uns durch den Heiligen Geist auch zeigen möchte. In dem Buch Der reichste Mann von Babylon geht es, obviously, um einen Mann, einen sehr reichen Mann in Babylon. Und dieser Mann zeigt in dem Buch verschiedene Prinzipien, verschiedene Dinge, wie man denn reich werden kann. Und ich habe einfach mal diese Prinzipien gegenübergestellt. Was sagt denn dieser reiche Mann aus Babylon in dem Buch und was sagt die Bibel darüber? Wir fangen mal an. Der reichste Mann von Babylon sagt, pay yourself first. Ja, 10% sparst du und investierst du für dich. Fokus auf dich selbst. Passt auch wieder gut zu Babylon. Selbstverherrlichung, Selbstgenuss, Selbsterbauung, Selbstanbetung. 10% sparst du mal für dich weg. Was sagt denn die Bibel? Die Bibel sagt, 10%, deinen Zehnten, gibst du an Gott, in Gottes Reich zurück. Wie in Malachi 3,10, bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Euretwegen werde ich den Fresser bedrohen, damit er euch nicht mehr um eure Ernte bringt und damit der Weinstock auf dem Feld wieder Früchte trägt, spricht der allmächtige Herr. dann werden euch alle Völker beglückwünschen, denn euer Land wird ein Land sein, das Gott gefällt, spricht der allmächtige Herr. Malachi 3, 10-12. Also hier sehen wir, Gott legt den Fokus darauf, dass wir ihm 10% wieder zurückgeben, einfach aus Demut heraus, aus Ehrfurcht, aber vor allem aus Dankbarkeit. Es geht Gott nicht darum, dass wir 1000 Opfer bringen und na, Jesus selbst hat gesagt, es geht mir nicht um Opfer, es geht mir um Barmherzigkeit. Es geht darum, dass wir unser Herz auf Gott ausrichten, dass Gott unser Herz neu erfüllen darf und verändern darf, dass wir ihm da den Raum geben und da gehört der Zehnte auch mit dazu, weil wenn wir schon bei diesen materiellen Dingen, wie wir es vorhin hatten, die ja physisch sind, die ja gar nicht so wichtig sind wie die unsichtbaren Dinge, wenn wir da schon zögern, was wir Gott geben, wie viel geben wir denn ihm von unserer Zeit, von unserem Herz, von unserer Hingabe, von unserem Dienst? Wie viel geben wir denn ihm dann von diesen nicht-materiellen Dingen, die Dinge, die wir nicht sehen? Und damit prüft uns Gott auch unseren Charakter und stärkt uns dadurch auch. Das Ganze wird auch nochmal in Lukas 16, 10 zusammengefasst. Wer in kleinen Dingen treu ist, wird auch in großen treu sein. Und wer schon in geringen Angelegenheiten betrügt, wird auch bei größerer Verantwortung nicht ehrlich sein. Wenn ihr bei weltlichem Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen? Und wenn ihr mit dem Geld anderer Leute nicht treu seid, warum sollte man euch eigenes Geld anvertrauen? Niemand kann zwei Herren dienen, denn man wird immer den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen gehorchen, den anderen aber verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Geld zugleich dienen. Lukas 16, 10-13. Also wir sehen, Babylon legt den Fokus auf sich selbst, die Bibel legt den Fokus auf Jesus Christus. Die nächste Sache in dem Buch Der reichste Mann von Babylon sind die 5 Gebote des Goldes auf den Steintafeln, die der reichste Mann von Babylon seinem Sohn übergibt, damit dieser zu wahrem Reichtum kommt. An was erinnert euch diese Stelle? Ja, natürlich an die 10 Gebote Gottes, die er Mose auf den Steintafeln übergeben hat. Also auch hier sehen wir Babylon, der Fokus auf sich selbst, der Fokus auf Reichtum, auf Mammon. Und in der Bibel ist der Fokus auf Gott, auf Gerechtigkeit. Und das ist auch nochmal so eine Sache, die mir wichtig ist zu sagen, weil viele Leute denken, ja, Gott hat uns die Gebote gegeben, um uns da einzuschränken. Und ne, Gott hat uns die Gebote gegeben aus purer Liebe heraus. Es sind wie Leitplanken auf unserem Weg, dass wir nicht vom Weg abkommen, weil Gott weiß, wie sehr uns Sünde innerlich zerstört. Er weiß, wie sehr es unserer Seele wehtut, wenn wir lügen, wenn wir stehlen, wenn wir andere Menschen verletzen. Jede Sünde bringt uns in neue Ketten. Hier sehen wir wirklich den Unterschied von Babylon und von der Bibel auch nochmal auf die Gebote bezogen. Und noch eine Stelle in dem Buch Der reichste Mann von Babylon ist die Stelle, in der von der Glücksgöttin gesprochen wird. Die Glücksgöttin liebt die Tatkräftigen und eröffnet ihnen Chancen, reich zu werden. Also hier ist der Fokus auf Götzendienst. Ja, es werden Götzen wieder erschaffen, irgendwelche Glücksgötter, die dann irgendwen segnen. Und auch das wiederum führt wieder zu sich selbst. Ich selbst bin verantwortlich für mein Glück. Ich selbst bin verantwortlich, dass ich freigesetzt werde, dass ich neue Chancen habe und so weiter. Die Bibel sagt ja was Ähnliches, aber auf Gott bezogen, nämlich in Sprüche 10,4. Faule Menschen werden schnell arm, fleißige Menschen jedoch werden reich. Also hier sehen wir, es ist ein biblisches Prinzip. Es lenkt den Fokus dann wiederum auf Gott und Gott ist verantwortlich dafür, dass wir versorgt werden. In einer anderen Stelle heißt es auch, dass Gott selbst entscheidet, wer reich und mächtig wird. Es liegt in Gottes Hand. Nämlich in 1. Chronik 29, 12, Reichtum und Ehre kommen allein von dir, denn du bist Herr über alles. Macht und Stärke verleihst du dem, den du groß und mächtig machen willst. Und hier sehen wir den Unterschied zwischen dem babylonischen Finanzsystem und dem biblischen Finanzsystem. Das waren jetzt mal so ein paar Einblicke für euch, damit ihr schon mal so eine Richtung habt, auf was wir uns fokussieren sollten als Christen, dass wir einfach weniger in diesem Einfluss von Babylon leben und mehr unter dem Einfluss von Gott, unter der Versorgung Gottes und dass wir uns darauf stützen. In den nächsten Folgen geht es dann noch weiter darum, wie wir dieses Vertrauen in Gottes Versorgung stärken können.